Hier kommt ein Gruß von Ihrer Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Mein Name ist Friedrich Kramer und ich bin Ihr Landesbischof. Wir möchten Sie gerne in der Karwoche und in der Osterzeit begleiten. Wir laden Sie herzlich ein, diese besondere Zeit zu füllen und einmal mehr gut hinzuhören auf die biblische Botschaft. Deswegen schicken wir Ihnen hier einen Hörweg, von Palmsonntag bis Ostermontag. Wir begleiten Sie in den kommenden Minuten jeweils mit einer kleinen Andacht für jeden Tag. Mit Texten des Evangelisten Lukas aus der Passionsgeschichte, mit einem Gebet und mit Musik aus unseren Kirchen. Lassen Sie uns gemeinsam durch die Karwoche gehen, bis zu unseren wichtigsten Festen, Karfreitag und dann weiter bis Ostern, dem Fest des Lebens.
Palmsonntag, auf der Straße. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg hieß, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet's los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr's los, dann sagt so: Der Herr bedarf seiner. Und die, die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus drauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe.
Du bist mit uns unterwegs, Jesus. Manchmal verstehen wir nicht, wie du es mit uns meinst, was du von uns möchtest. Aber wir gehen mit dir, deinen Weg. Zieh ein in unsere Stadt, in unser Dorf, in unser Leben. Gelobet seist du. Amen.
Montag. In Hoffnung. Aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch kinderlos. Daraufhin heiratet der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb kinderlos. Nach ihm heiratete sie der dritte, und so ging es weiter. Alle 7 starben, ohne Kinder zu hinterlassen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun mit der Frau bei der Auferstehung? Wem von ihnen gehört sie dann? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete: In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sie sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornenbusch nennt er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Einige der Schriftgelehrten sagten darauf: Meister, das war eine gute Antwort. Aber niemand wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen.
Ach Herr, vergib uns, dass wir manchmal so kleinkrämerische Fragen stellen oder aber etwas besser wissen wollen und so wenig ahnen von deiner guten Welt. Mit dir beginnt es, dass wir sehnsüchtig diese Gotteswelt suchen, in der wir alle verbunden sind, in der wir keine irdischen Rahmen mehr brauchen, weil unsere Herzen groß sein werden. Danke, dass du über die Grenze des Todes hinausschaust. Dass du uns hilfst, nicht in unserem Klein-Klein stecken zu bleiben. Dass wir wachsen dürfen und dir immer mehr zutrauen können. Amen.
Dienstag. In Angst. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen. Denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte.
Jesus, wie erträgst du das? Du weißt, was sie gegen dich planen. Du hast mächtige Gegner. Sie schmieden unheilvolle Pläne. Das Netz um dich zieht sich zu. Warum rennst du nicht weg? Stattdessen bleibst du in dieser Stadt. Du blickst dem Satan ins Gesicht. Du widerstehst dem Bösen. Ich will bei dir bleiben, auch wenn es eng wird. Amen.
Mittwoch. Im Vertrauen. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete: Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor.
Hast du ein Vertrauen, Jesus? Der Platz für das Mahl wird sich finden, es ist alles schon bereitet. Wie kannst du dir so sicher sein? Aber er findet sich. Und wohl dem, der dir sein Haus öffnet. Der sich nicht fürchtet, dass ihm dabei das Parkett zerkratzt wird. Der dein Mahl bereiten kann. Komm, Herr Jesus, sei du auch unser Gast. Unsere Küche ist bescheiden, aber wir wollen dir das Mahl bereiten. Dir und denen, die mit dir sind, wer immer das sein mag. Amen.
Gründonnerstag. An einem Tisch. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatte, einen Becher mit Wein, gab ihnen den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird.
Warum hast du ihn am Tisch sitzen lassen, Jesus? Warum hast du Judas nicht vom Abendmahl ausgeschlossen? Du sprichst sonnenklare Worte, aber du schließt nicht aus. Hilf auch mir, Verrat klar beim Namen zu nennen, aber den Verräter nicht zu richten. Ich möchte auch diesem Bund trauen, den du mit uns geschlossen hast. Ihm zutrauen, dass er mich heilt. Dass er die Gemeinschaft wiederherstellt, die von Anfang an gedacht war. Amen.
Thank you.
Karfreitag. Am Kreuz. Am Ende? Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der an jenem Tag ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon so viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um. Und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, »Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben.« Doch da schrien sie alle im Chor, »Weg mit ihm! Gib uns Barabbas frei!« Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien umso lauter, »Lasst ihn kreuzigen! Lasst ihn kreuzigen!« Pilatus machte noch einen dritten Versuch. »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?« fragte er sie. »Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben.« Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus soll gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten.
Die schreiende Menge hat dich ans Kreuz gebracht und schwache Männer, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Es ist so schwer, der öffentlichen Meinung zu widerstehen. Und du schweigst. Wenn es um mich geht, bitte schweig nicht. Bitte sei du stark in mir, dass ich niemandes Recht beuge. Dass ich dich erkenne, gerade dann, wenn du meine Hilfe brauchst. Lass mich dein Kreuz mittragen, so gut ich es kann, Bruder. Amen.
Kar-Samstag. In Stille. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reichs Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Fels gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein.
Die Toten begraben, die letzte Ehrung, die wir geben können. Dich begraben, wie schwer muss das sein? Die Hoffnung begraben, das Leben in eine Höhle legen und den dicken Stein davor wälzen. Ich kann dich nicht begraben, Gott des Lebens. Ich will es für möglich halten, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass du das nächste Wort hast. Ich gebe meine Hoffnung nicht verloren. Ich traue dir, dem Lebendigen. Amen.
Ostersonntag. Im Morgenlicht. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort.
Voller Verwunderung. Das soll es geben? Das geht nicht. Ganz realistisch, das geht nicht. Wo bist du hin, Gott, wenn ich dich suche? Suche ich am falschen Ort? Du bist woanders. Da, wo mein Verstand sagt, das geht doch nicht, der ist tot. Die Frauen, was konnten sie sehen, was ich nicht sehe? Ist es das, was man mit dem Herzen sehen meint? Ich will dich sehen, Jesus, mitten im Leben. Will das verstehen, diese unfassbare Kraft, dieses Wunder. Ich will diesem wunderbaren Leben trauen, für immer und immer und immer.
Ostermontag. Auf der Straße. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, Es geht um Jesus von Nazareth, der sich dort durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie. »Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr.
Danke, dass du so geduldig bist, Jesus, dass du es uns erklärst, dass du mit uns gehst, bis uns die Augen geöffnet sind. Bring uns bei, Jesus, wie du es meinst. Schenke uns Weisheit. Vor allem gib uns, dass wir dich erkennen in jedem, der mit uns geht, immer wieder neu. Und bitte bleibe bei uns, wenn es Abend wird, und iss mit uns, dass du und ich, dass wir satt werden an unserer Gemeinschaft. Immer wieder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.